Sein Name ist Geograf und Postdoc-Researcher am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig.
Ja, besten Dank für die Möglichkeit, hier kurzfristig gestern angefragt, heute zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte das eigentlich tun, auf wahrscheinlich relativ viele Parallelen auch hinweisen, die gerade über quasi die Theorie des Ortes auch vorgestellt wurden, aber vielleicht auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Mein Blick ist also weniger ein planungstheoretischer, sondern ein wirtschaftsgeografischer, sozial-kulturgeografischer. Vor dem Hintergrund, dass dieses Handlungsfeld Kreativwirtschaft mittlerweile im Bund oder auf sämtlichen Maßstabsebenen eigentlich statistisch erfasst, definiert und letztlich auch legitimiert ist, stellt sich nur einfach die Frage, wie es gelingt, der lokalen, insbesondere der lokalen, aber auch regionalen Politik, im Grunde genommen dieses Handlungsfeld in entsprechende Planungsprogrammatiken zu übersetzen. Und da, wenn diese Schnittstelle, glaube ich, steht, die Debatte momentan, und es ist eigentlich, stellt sich die Frage, wie es nun gewissermaßen auch der Politik gelingt, sich von diesem Druck der sogenannten Floridarisierung zu befreien und eigene Handlungsansätze zu entwickeln, also gewissermaßen nicht einem Masterplan oder einem Rezeptwissen zu folgen, was ja im Grunde genommen in den letzten Jahren sehr prominent über Europa geschwebt ist. Richard Florida mit seinem 3T, der quasi gesagt hat, wenn ihr diese 3Ts stark und prominent und sicher in eurer Stadt vertreten habt, dann werdet ihr wirtschaftlich Erfolg haben. Ich möchte mich explizit dagegen erwehren und eigentlich vom Gegenstand und letztlich auch also durch die Brille gewissermaßen der Kreativakteure blicken und letztlich sowas durch die kulturellen, personellen, ökonomischen Eigenlogiken her beleuchten und dabei die These aufstellen, dass eigentlich ein umfangreicher Paradigmenwechsel ansteht, wenn wir dieses Feld, also dieses junge Handlungsfeld Kreativwirtschaft fördern, in Anführungszeichen, steuern oder sogar befördern möchten. Und da ist natürlich der Umgang mit Raum und mit zwischen zu nutzendem Raum ein sehr prominenter, über den ich eigentlich eher über einige Umwege gleich zu sprechen komme. Also ich möchte mich mit diesem Vortrag nicht einer Position anhelfen, die sagt, es gibt dieses eine Rezeptwissen oder ein Konzept. Ganz im Gegenteil, ich behaupte, dass es regelrecht auch als Antwort auf diesen Hype um das Thema Kreativwirtschaft, das letztlich immer mit Verkürzungen und Vereinfachungen einherging, dass uns mittlerweile regelrecht die Heterogenität und Dynamik dieses Feldes entgegenschlägt, dass wir natürlich wiederum als Ausdruck auch einer pluralen Kulturlandschaft anerkennen und sehr gut finden. Und diese Schwierigkeit im Umgang mit diesem Bienenschwarm von Kleinst- und Mikrounternehmen, den schlägt nun auch der Wirtschaftsförderung entgegen. Pardon. Hier so rum. Diese Auseinandersetzung nun aber einzig und allein über Quartiere, über kleinteilige Orte zu führen, halte ich ein bisschen für unangemessen. Denn ich denke, es gilt nun mal, den Blick wirklich über den Tellerrand zu führen und auch anzuerkennen, dass Städte unter einem immensen Legitimationsdruck stehen, quasi als Kristallisationskerne von auch zunehmend vernetzten Arbeitsweisen eigentlich sich einem immensen Anpassungsdruck ausgesetzt sind und unter diesen geraten sind und somit eben mit der Frage konfrontiert sind, wie sie sich auch erfolgreich in einem nun mal zunehmend global verflochtenen Städte- und Wirtschaftssystem positionieren können. Denn spätestens seit der Debatte um Creative Cities versprechen sich eben die Städte mit der Förderung, der gezielten Beförderung von sogenannten kreativen Standortvorteile im internationalen Maßstab. Denn von dieser Kultur- und Kreativwirtschaft erhoffen sie sich wesentliche Impulse zur Standortprofilierung. Es gilt nicht nur als Wachstumsbranche, sondern auch gewissermaßen als ein attraktiver Urbanisator, der öffentliche Räume belebt, die Stadt kulturell, ökonomisch lebendig und lebenswert macht. Dabei steht aber letztlich die Verfügbarkeit und Organisation wiederum von offenen und einnehmbaren Räumen, sowie auch die räumliche Entwicklung des Umfeldes für die Kreativwirtschaft im Vordergrund, wenn es darum gilt, quasi kreativ bewertete Städte oder kreative Städte überhaupt zu präparieren. Zur Debatte steht da generell also der Status quo, denke ich, das ist auch die Messlatte, an die wir herantreten müssen, einer offenen und einnehmbaren und somit auch aneignungsbereiten Stadt. Exemplarisch zeigt sich dies in der freien und Hansestadt Hamburg, die auch im Zuge der Besetzung des Gängeviertels, das ist sicherlich schon mehrfach erwähnt, letztlich internationale Aufmerksamkeit erfahren hat, also dieser Widerstreit hat Aufmerksamkeit erfahren. Es ging dabei auch darum, dass zahlreiche Künstler und Kulturproduzenten reagiert haben in Form einer Besetzung eines Viertels, eben weil sie mit steigenden Mieten, sozialräumlichen Verdrängungen und Vereinnahmen für Zwecke der städtischen Vermarktung nicht d'accord gingen. Daraus hat sich der Slogan Not in Our Name entwickelt, um sich gegen den Verwertungsinteressen zu Wehr zu setzen. Und die entsprechenden Prozesse, glaube ich, werden heute Nachmittag auch nochmal entsprechend auch vorgestellt. Parallel dazu habe ich, und da sind ja einige Vertreter da, mit dem Studio Urban Catalyst, Klaus Obermeier und Anna Berneck, eben für die Behörde für Stadtentwicklung diese Studie, die hier abgebildet ist, vorgelegt. Die zentrale Erkenntnis dabei ist, dass deutlicher als bislang offene Räume initiiert werden müssen und nicht allein eine marktgerechte Ausrichtung der Stadtentwicklungspolitik angezeigt ist. Da stand auch also die Leitfrage im Vordergrund, wie gelingt es Hamburg, kreativ-künstlerische Talente an sich zu binden? Wie gelingt es ihr, ein Klima der Offenheit, des niedrigschwelligen Zugangs zu offenen Räumen zu schaffen? Und wie verbindet sich das mit der Frage auch, wie diese Orte in bestimmten kreativen Netzwerken oder auch teilbranchenspezifischen Netzwerken funktionieren? Welche Logiken erwecken ein bis dahin unbekannter Ort und auch mit anderen Funktionen belegter Ort? Und wie, was macht ihn eigentlich zu einem kreativen Ort aus? Darüber möchte ich auch im Verlauf sprechen. Also, wie gelingt es, dass ein neuer Ort auf den Radar der städtischen sowie künstlerischen Öffentlichkeit gelangt? Nur ein kurzer Hinweis, kleine Eigenwerbung zwischendurch, da sind mehrere Anläufe auch in den letzten Jahren, die ist hier im letzten Jahr vorgenommen worden, wie man damit auch einer räumlichen Perspektive argumentieren kann und welche Steuerungsoptionen sich daraus ableiten. Ich möchte also nun in dem folgenden Vortrag fragen, was letztlich neu an der Kreativwirtschaft ist, welche Dimensionen es gilt zu berücksichtigen, wenn wir uns mit diesen Akteuren auseinandersetzen, wie Räume funktionieren, welche Ortslogiken sich dabei zu erkennen geben und letztlich kurz ein Fazit zusammenfassen und auch Anregungen für die Diskussion stellen. Ich möchte diese Dimensionen auf fünf verschiedenen Ebenen, vier verschiedenen Ebenen führen, einer strukturellen, einer soziotechnischen, einer technologischen, einer ökonomischen und letztlich die räumliche etwas detaillierter ausführen und da auch einige quasi Kriterien ableiten. Blicken wir also auf die Kreativwirtschaft und ihre strukturelle Dimension, so muss man zunächst festhalten, dass die Märkte dieses Branchenkonglomerat in sich sehr heterogen, sehr fragmentiert, durch eine geringe Lobbystruktur oder Repräsentationsstruktur gekennzeichnet sind. Der hauptdominierende Typus in diesen Teilbranchen sind sogenannte Mikrounternehmer. Die stellen also quantitativ, aber auch strukturell gewissermaßen den Motor dieser Kreativwirtschaft dar. Aufgrund ihres Arbeitens mehrheitlich als Mikrounternehmer, Selbstständiger, sind sie angewiesen auf ein sehr dichtes Kommunikationsfeld, das sehr informell sich vollzieht in diesen Netzwerken. Und sie brauchen im Grunde genommen auch immer zum Abgleich ihrer Ideen, ihrer oft auch unfertigen Ideen, diesen sozialen Bass, diesen sozialen Spielraum, der sich dann immer in so etwas wie intermediären Plattformen, aber auch temporären Projektökologien sich vollzieht. Gleichwohl gelingt es diesen kleinteiligen, selbstorganisierten Akteuren zu einem größeren Ganzen auf temporär zusammenzugehen, gewissermaßen unter mit dem Begriff hier der Schwarmkulturen auch größer zu machen, als sie eigentlich sind. Gleichwohl bleiben sie faktisch auch vor dem Finanzamt eigentlich immer individuell unternehmerisch selbstständig. Dieses Arbeiten in Netzwerken ist also eingebunden, wie gleichzeitig bedingt durch bestimmte technologische Errungenschaften, die es momentan da gibt, insbesondere zu nutzen gibt. Zunächst ist wichtig, dass die Sozialkapital und die eigene Reputation gewissermaßen zentrale zu entwickelnde, aber auch zu schützende Ressourcen sind. Nochmal gedacht von dieser Kleinteiligkeit her, agieren diese Unternehmer in kooperativen Arbeitsformen, gleichwohl sind sie parallel Konkurrenten, also Wettbewerb ausgesetzt. Das ist eine paradoxe Grundkonstellation wo immer die Frage steht, wie gelingt es quasi, kollektive Kreativität zu entwickeln, aber dabei eine Nischenprofilierung, eine individuelle Nischenorientierung auch selbst aufzubauen und somit auch eine individuell basierte und für sich selbst zu schützende Reputation aufzubauen. Die Instrumente und Methodiken, die dabei angewandt werden, sind oft welche aus der Kunst kommende. Ich habe sie nur einmal angefügt, Cultural Hacking, Sampling, Bricolage. Und das macht sie eigentlich auch so attraktiv für weitaus etabliertere Formen und gewissermaßen Crossover-Formen, dann hingegen zu Werbung und anderen. Wichtig ist auch ein Open-Source-Konzept als Basis quasi des Transfers von Wissen auch in so etwas wie neuen sozialen Netzwerken. Aber gerade diese Open-Source-Technologien erlauben eigentlich gerade den Mikrounternehmen auch zunehmend kleine Serien aufzulegen, sich in Nischen zu etablieren. Das Schlagwort ist dabei Fabbing, das heißt, dass aus 2D im Grunde genommen der Sprung auch auf 3D zunehmend besser gelingt und somit auch kleine Produktionsserien aufgelegt werden können. Betrachtet man das einmal aus einer ökonomischen Perspektive, dann muss man sagen, dass die Märkte eigentlich eher der Logik eines Bazars folgen und sich klassisch gegenüber hierarchischen, wenig flexiblen Strukturen der industriellen Produktion erwehren und somit ganz neue Begriffe quasi auf der Agenda auftauchen. Patchwork Economy, Long Tail Economy, Wikinomics beschreiben eigentlich letztlich nur eine hochgradig fragmentierte, sehr hybride Struktur von sehr wechselnden Konstellationen. Aber ich möchte hier überhaupt nicht quasi so ein Feiern ablassen eines unsortierten Marktes, wo quasi der Beste mit den besten Ideen immer nur durchkommt. Das ist in Teilen sicherlich anzuerkennen, dass der Gewinner eines bestimmten Marktes den größten Anteil auch der Wertschöpfung mitnimmt. Aber es ist eben auch eingebunden in die Akzeptanz, dass quasi kooperativ mehr zu erreichen ist als nur in dem klassischen unternehmerischen Denken. Aber es ist wichtig, eben nur auch zuzulassen, dass natürlich oftmals sehr und hochgradig prekäre Arbeits- und Einkommensbedingungen in diesen Märkten existieren. Die räumliche Dimension, hier erst nochmal ganz verkürzt vorgestellt, dann noch etwas detaillierter. Ich denke, es gilt anzuerkennen, und da löse ich mich so ein Stück weit von quasi dem Ortsverständnis, was vorhin vorgestellt wurde, dass auch hier gewissermaßen leider eine Koexistenz von globalen Handlungs- wie lokalen Handlungsräumen maßgeblich für diese Ökonomie zu beobachten ist. Sie sind gleichwohl angewiesen, diese Akteure, auf lokale, verdichtete, kommunikative Orte, an denen man seinesgleichen zum Abgleich bestimmter Ideen trifft. Gleichwohl ist es unabdingbar, global integriert und vernetzt zu sein. Und diese gewissermaßen Kopräsenzen von digitalen und analoger Interaktion markiert auch gewissermaßen eine neue Arbeitsform. Und somit ist auch nochmal auf ein Stichwort hingewiesen, dass kreative Szenen wirklich sehr wichtig sind, gewissermaßen einen kommunikativen Resonanzraum darstellen, in denen eben bestimmte Verhandlungen sich vollziehen und auch wiederum weitere informelle Netzwerke hier mit dem Begriff Szene gebündelt sich einstellen. Stärker räumlich gedacht beobachte ich zunehmend, dass neue Modelle des sogenannten Co-Working sich vollziehen, gewissermaßen, da ist auch eine Vertreterin von Betahaus hier aus Berlin da. Und unserem großflächigen Arbeitsraum wird zerstückelt in Mikropartien, einen Tisch, an dem per freihängendem Kabel im Grunde genommen Strom kommt, sodass man dort arbeiten kann, indem man sehr kurzfristig mieten kann. Und quasi dieser Match von unterschiedlichen Professionen, der in diesen Räumen auch temporär arbeitet, ist wiederum Ausgangspunkt und letztlich auch Gelenk für weitere Netzwerkbeziehungen und somit auch Produktentwicklung. Ich möchte nun dem folgenden thesenartig vier sozialräumliche Dimensionen vorstellen, die ich als wichtig erachte aus meinen Beobachtungen der Nutzerperspektive, der Kreativ- und Marktteilnehmer. Ich beobachte, dass diese Akteure Orte als soziale Schnittstellen letztlich für die Vermittlung ihrer kreativen Produktion brauchen. An diesen Orten werden symbolische Produkte, Musik, Design, Kunst, andere Formate bewertet, erfahren, erprobt. Musik muss also gehört werden, muss auf den Körper einwirken, ähnlich wie bei Kunst oder anderen Design. Und es gibt wiederum an diesen Orten sogenannte andere Professionelle, die diese selbstgemachten Erfahrung in andere Medien und Märkte transformieren, also andere professionelle Vermittler, die darüber schreiben, ganz simpel. Zweitens, ich denke, Orte müssen aus der Sicht der Marktteilnehmer zunehmend Übungsfelder und Testfelder sein. Denn diese Orte dienen gewissermaßen als temporäre Verdichtungen von Sozialbeziehungen, wo wiederum Produkte ausgestellt und getestet werden können. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass bei symbolischen Produktionsprozessen insbesondere so der performative Charakter sehr wichtig ist. Es gilt darum, diese Produkte zu erfahren und im Grunde um diese Erfahrung wieder weiter zu vermitteln in andere Netzwerke, um einen sogenannten Reputationsaufbau zu machen und somit überhaupt auch den immensen Aufwand an Wertproduktion auch in monetären Wert zu überführen. Das heißt, Orte sind aus dieser Perspektive so, dass wir eine Art kultureller und ökonomischer Inkubator eben auch für den Beginn neuer Wertschöpfungsketten. Denn gerade neue Orte, neue Produkte brauchen meistens neue oder eher undefinierte Orte und eben kein Hochglanz- oder Gründerzentrum. Produktentwicklung, gerade in der symbolproduzierenden Welt, ist eben auch immer eine Art des Storytellings. Und das braucht eben eher, oder es gelingt oft besser, wenn man dabei einen Ort hat, eine Adresse, die sich durch Unfertigkeit und Unbestimmtheit auszeichnet und von dem aus dort eben dann überhaupt eine neue Entwicklung gedacht werden kann. Das heißt aber auch eigentlich aus der Perspektive nun für die Policymaker oder die Planer, dass es oftmals effizienter sein kann, bestimmte Dinge einfach nicht zu stören und nicht zu intervenieren, als nun krampfhaft die adäquate Interventionsstrategie aufzubauen. Das spricht eigentlich eher so etwas wie, dass Dirk Becker gesagt hat, für ein postheroisches Management gegenüber einem starken Leadership in der Entwicklung von Orten. Eine dritte Dimension hatte ich hier mit Offenheit, Durchlässigkeit, aber auch Grenzen dieser Orte geschrieben. Das ist relativ tricky, denn Orte offen zu halten scheint natürlich ein gewisses, regelt ein Gebot der Stunde zu sein. Gleichwohl zeichnen sich künstlerische Orte dadurch aus oder sind auch mit der Tatsache konfrontiert, dass sie einerseits soziale Beziehungen mithilfe von Events oder temporären Aktivitäten verdichten und diese Leute in diese Beziehungen an diese Orte überhaupt heranführen. Die Schwierigkeit liegt dann aber eigentlich darin, soziale und thematische Diversität aufrechtzuerhalten und diese auch regelrecht zu organisieren und dabei eben nicht in Routinen zu verfallen, die eben meistens eher für wenig Durchlässigkeit und für wenig Offenheit sprechen. Es geht also, um das überspitzt zu sagen, darum, Instabilitäten zu organisieren. Denn nur die verschaffen eigentlich eine Offenheit. Das klingt vielleicht leicht, stellt aber eine absolut große Herausforderung dar. Schönes Beispiel ist die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, die sich vor einiger Zeit entschlossen hat, die Zuständigkeit, also die Leitungsposition, einfach temporär zu vergeben und wirklich auf der Top-Ebene eine Leerstelle gesetzt hat, um somit wieder überhaupt diese Stelle auch anderen dann zur Verfügung gestellt hat nach einem Auswahlprozess, aber somit dafür gesorgt hat, dass neue Ideen, neue Möglichkeiten, neue Milieus und neue Nutzungsstrukturen an diesen Ort auch herangeführt wurden und somit der Einstieg zu diesem Ort auch immer wieder neu definiert und auch niedrigschwellig gehalten wurde. Also, vierte Dimension, temporäre Orte, ja, aber dauerhafte Instabilitäten. Wie geht das zusammen? Aus der Sicht der Marktteilnehmer gilt es zu berücksichtigen oder ihr Interesse anzuerkennen, dass sie Produkte auf Märkten in Beziehungsnetzen, also platzieren müssen. Das heißt, dass die Orte, an denen sich dieser Prozess vollzieht, gleichzeitig offen, aber dauerhaft instabil sein muss, um Aufmerksamkeit, Erträge zu erzielen, um breitere Gruppen an diese Orte heranzuziehen, letztlich auch Kunden zu erreichen. Das ist relativ verzwickt, insbesondere für die Betreiber dieser Orte, denn gerade nachdem man oft mit großen Mühen ein Mindestmaß an Stabilität und Praktikabilität an diesem Ort erreicht hat und diesen nun zu sagen, bitteschön, bei aller Sicherheit und Handlungsfähigkeit gebt diese wieder ab, das scheint eigentlich eher wenig passend oder wenig anwendungsorientiert zu sein. Aber eigentlich aus der Sicht der Marktteilnehmer ist es enorm wichtig. Ich fasse zusammen. Ich bin der Auffassung, dass diese kreativen Orte aus der Sicht der Marktteilnehmer immer so etwas wie einen Beta-Status haben müssen. Das schließt an Ihre These an. Sie dürfen also nicht gewissermaßen abschließend definiert sein, sondern sind eigentlich immer quasi auf etwas Unbestimmtes, aber irgendwie in der Zukunft Liegendes ausgerichtet. Diese kreativen Orte, einige Beispiele hatte ich Ihnen ganz kurz gezeigt, repräsentieren und funktionieren auf der Basis von eigentlich so etwas wie permanenten Instabilitäten. Ich denke auch, dass diese kreativen Orte, und das sollten sie meiner Meinung nach auch, immer auch die Mechanik, sag ich mal, dominanter, urbaner oder regionaler Entwicklungsansätze stören sollten. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was eigentlich neu ist aus der Perspektive von Kreativwirtschaft auf diese Situation zu blicken. Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir eine immense Verzahnung und Verflechtung, die gewissermaßen auch den Paradigmenwechsel markiert, von sozialen, technologischen, aber auch sozialräumlichen Dimensionen haben. Und das macht natürlich die Schwierigkeit, auch gerade hinsichtlich der Zuständigkeit auf der Fachverwaltungsebene, immens schwierig, weil man eigentlich meistens zwischen Ressorts herumgereicht wird. Es gilt auch anzuerkennen, dass gewissermaßen in der Formierung dieser Ökonomie widerstreitende Konzepte maßgeblich sind. Ja. Das heißt, es gibt nicht eine Kultur eines Common Ground oder Shared Ground, sondern eher sehr eines Uncommon Grounds. Ich bin der Auffassung, dass von diesen auch kurz erwähnten regelrecht paradoxen Logiken, die sich aus der Sicht der Marktteilnehmer einstellen, von da aus erstmal neue Fördermaßnahmen gedacht und entwickelt werden müssen. Ich glaube, einige Hinweise vielleicht auch für die Diskussion oder auch hinsichtlich der Frage, wie damit umgehen, wie damit steuern. Ich denke, es ist wichtig, dass jegliche Art von neuen Steuerungsprozessen eben sich zwischen informellen und formalen Akteuren vollziehen müssen und letztlich so etwas wie eine Augenhöhe etabliert werden muss. Auch die, glaube ich, ist nicht immer bis dato gegeben. Ich glaube, es geht vielmehr darum, so etwas wie Kontexte zu steuern, also irgendwo direktional auch aus einer wirtschaftsfördernden Perspektive auf das unternehmerische Subjekt zu blicken. Das wird bei diesen Aktivitäten kaum und bei diesen Marktsituationen kaum funktionieren, ist aber in der generellen Debatte immer noch unglaublich wichtig, weil jeder möchte dem quasi individuellen Mikrounternehmer einen Coach zur Seite stellen. Also quasi direkt mit ihm irgendwie arbeiten, damit er unternehmerisch und profitabler arbeitet. Aber das ist, glaube ich, relativ der falsche Ansatz. Von daher ist dieser Kontext, Blick auf die Kontexte dieser Akteure, auf ihre Raumbedarfe, ein weitaus wichtigerer und bringt eigentlich deshalb auch die Stadt- und Regionalplanung viel dominanter in dieses ökonomische Handlungsfeld hinein. Des Weiteren, als letzten Punkt, denke ich, gilt es insbesondere so etwas wie Selbststeuerungsprozesse, hier mit dem englischen Begriff Self-Governance-Formen, irgendwo in den Blick zu nehmen und gewissermaßen Lösungen, die vor Ort schon etabliert haben oder sich vollzogen haben und gewissermaßen einen Testfall schon, einen Test bestanden haben, diese anzuerkennen und von diesen Lösungen aus und diesen auch dort angelegten Lösungskompetenzen weiter zu arbeiten. Vor diesem Hintergrund, besten Dank.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ja.